über 6 Jahre genau 300 Folgen. Und treten wir als AutorInnen immer noch auf der Stelle oder sind wir vorangekommen? Wir haben über Fragen gesprochen wie vom Schreiben leben oder Werbung machen fürs eigene Buch. Haben wir was dazugelernt? Hat sich was verändert? Und wir stellen uns unsere eigenen Entwicklungen.
Ja, Tamara hat Original-Schnipsel von unserer ersten Folge rausgesucht und uns damit konfrontiert, wie es dann weitergegangen ist. Ja, also es ist ein differenziertes Bild, würde ich sagen. Und hört auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hallo hier da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge, und ich sage es, Folge 300. Tada! Wir sind seit 299 Folgen der Podcast rund um Self-Publishing und Verlagsveröffentlichen und Schreiben und alles, was sonst noch so dazugehört. Und mir gegenüber sitzt ebenfalls seit 299 Folgen die liebe Tamara Leonhardt. Und ich bin schon viel länger als 299 Folgen die Vera Nentwich.
Ist das denn richtig gerechnet? Also ist es denn jetzt erst seit 299?
Ja, die 300. Folge fängt ja gerade erst an, die ist ja noch nicht vorbei.
Ja.
Also ich kam mir jetzt gerade klug vor, aber vielleicht. Ich lasse mich gern da auch von unseren Hörern und Hörern mathematisch vom anderen im Gegenteil
überzeugen. Wobei wir ja auch beide jeweils so, weiß nicht, 2 oder 3 Folgen krankheitsbedingt mal geschwänzt haben. Es ist kompliziert.
Nein, ich war genau eine Folge nicht da.
Na gut, also ich war mindestens 2-mal nicht da.
Du warst mehrfach nicht da.
Mehrfach?
Ja, mehrfach.
Ständig quasi.
Ich erinnere mich, in Folge 14 war das erste Mal, da mussten wir nämlich, dann musste ich damals unseren zweiten Gast herholen.
Ja.
Ja, so war das.
Aber trotzdem waren wir beide sehr fleißig.
Das sowieso.
Und ich habe nur ein langweiliges Wasser, aber ich stoße trotzdem mal virtuell mit dir an.
Aber du hast ja immer noch, ich dachte, da wäre noch eine Zitrone drin, also Luxus, nee.
Nee, einfach nur Wasser mit ein bisschen Blubber.
Ja. Ja, ich muss dann auch mal in Folge 300 mal wieder ein Shoutout machen.
Ne? Oho.
Auch das haben wir, glaube ich, in mindestens 50 Folgen gemacht. Ein Shoutout an den literarischen Salut. Und weil ich habe gestern war's in ihre neue Folge reingehört und da hat mich die liebe Karin Müller gleich in zweifacher Hinsicht sowas von schockiert.
Wie das denn?
Ja, zum einen ist ja von der Titel, dass sie plötzlich sagt, dass sie plotten will. Ja? Und jetzt muss ich ja sagen, Karin ist ja bisher immer meine absolute Heldin. Immer wenn ich irgendwie mit der Handlung nicht weiterkomme und so der Gedanke aufkommt, ich müsste vielleicht doch mal plotten, dann kommt sofort der Reflex, der sagt, aber Karin Müller plottet auch nicht und die schafft das. So, jetzt fängt die an zu plotten. Ja? Wobei, als ich dann die Folge reingehört habe, haben die sich über irgendwelche Fähigkeiten von Hauptelfen unterhalten oder irgendwas. Was jetzt für mich nicht plotten ist, das ist die Figur. Das mache ich natürlich sowieso. Naja, gut. Und das zweite Thema war, dass sie sagte, dass sie sich ausgiebig damit beschäftigt hat, ihre Webseite für KI fit zu machen. Also okay. Vorher hatte man ja Search Engine Optimization, jetzt macht man das für KI, die richtige Abkürzung fällt mir jetzt gerade nicht ein. So, und da hat sie natürlich mich als IT-Mädel voll angefixt.
Ja.
Ja, du kannst ja hier denken, was ich dann danach sofort gemacht habe. Ne?
auf was muss man denn da im Gegensatz zu SEO achten? Also ich nehme mal an, es geht um sowas wie, wenn jemand die KI fragt, empfiehl mir mal eine tolle Krimi-Autorin, die irgendwie so Cozy Crime schreibt, der in Deutschland spielt. Und dann soll die KI natürlich sagen, ja, da kann ich dir ja nur wärmstens Vera Nentwich ans Herz legen.
Genau, und dafür muss er halt dafür sorgen, dass auf den Seiten zu den Büchern und auch den Über-dich-Seiten, dass die Informationen möglichst klar zu erkennen sind, ne, und auch alle wichtigen Informationen da sind. Und ja, der einfachste Weg, den hat Karin gemacht, den habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach die KI gefragt. Ja, ich habe gesagt, so, hier ist meine Seite.
Ja.
Was davon verstehst du und was fehlt noch?
Mhm,
mh. So, und dann hat sie mir das gesagt. Ne, da muss man dann, um technisch zu sein, noch in den Metadaten so ein Schema.org Objekt da reinbauen, wo man...
Was? Schema.org?
Ja, das ist so eine Definition von Seiteninhalten für verschiedene Typen. Das gibt es halt für Bücher, das gibt es auch für Personen.
Okay.
Und da kann man halt dann die Attribute hinterlegen. Kann man sagen, das ist die ISBN, das ist die ASIN, das ist der Titel, die Description, der Preis und so weiter. Ne, klar strukturiert. Und die KI möchte aber zusätzlich, dass diese wesentlichen Informationen im normalen Text auch sichtbar sind, um einfach die Plausibilität zu überprüfen.
Okay.
Dass halt nicht im Hintergrund da irgendwelche Daten unterjubelt bekommen, die gar nicht real sind. So, das heißt,
nicht, dass die KI am Ende noch was erfindet, was nicht stimmt.
Ja, genau. Also so, ich hatte bisher zum Beispiel auf meiner Webseite die ISBN nicht oder so. Ne? Aber die will sie haben, weil das natürlich auch ein Key ist, mit dem man andere Einträge vergleichen kann. Auch die ASIN und ob das zum Beispiel in Kindle Unlimited drin ist und solche Sachen. Ne?
Ja, und, klar, das ist leuchtet mir ein, dass das relevant
und der
ist.
Der wievielste Band, das von welcher Reihe das ist, also solche Sachen halt, ne?
Ja.
Und die waren zwar so im Text mehr oder weniger drin, also konnte man so rauslesen, aber war halt nicht wirklich klar strukturiert zu erkennen.
Mhm.
Und ja, ich habe jetzt heute, also ich habe ja das Glück, dass meine Webseiten sind ja nicht WordPress, ich habe das ja selbst programmiert und da habe ich so ein festes Framework. Da musste ich jetzt diese Feldwerte jetzt eigentlich nur in das Framework reinsetzen. Jetzt muss ich halt nur noch die Inhalte ein bisschen füllen.
Okay.
Und der nächste Schritt ist dann, weil das möchte auch natürlich die Über-mich-Seite verstehen. Da hab ich natürlich dann mehr so eine sehr, sehr schön formulierte Bio, aber natürlich nicht wirklich Fakten. Ne? Also da muss auch noch ein bisschen Struktur rein und so. Naja, also
ja, da fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich gar keine klassische Über-mich-Seite habe, sondern ich habe eine Presseseite, wo eine Vita drauf ist, aber eben auch die Pressebilder und die Buchcover und sowas.
Mhm.
Und ich habe eine Seite mit einer Kreativ-Vita, was aber wirklich eher so ein bisschen lebenslaufmäßig ist, aber so diese klassische Über-mich-Seite.
Ja,
habe ich irgendwie vergessen.
Nimm mal die KI deiner Wahl, gib deine Adresse da rein und sag so, jetzt guck mal, was findest du da über mich und was fehlt dir noch und so. Dann sagt die Berit ja. Ne? Also wie gesagt, da hat mich die Karin dann schwer angefixt und getroffen. Und da war ich in zweifacher Hinsicht dann doch erstmal beschäftigt und konsterniert. Ja. Wobei, ich mag ja so technische Basteleien, das mag ich ja schon, aber jetzt muss ich natürlich die ganzen Inhalte noch reintippen und so, ne?
Mhm.
Und ja. Ja, und ich habe sowieso jetzt gerade, so jetzt komme ich ja so in die Phase, wo dann auch erfreulich viel zu tun ist. Ne? So meine, ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal schon erzählt, ich habe ja in meinem Keller habe ich ja bisher so die Bücher, ne? Das ist ja kleine Auflagendrucken, so gelagert. Da hatte ich so das klassische IWA-Regal von IKEA. Aber das reichte jetzt nicht mehr. Ne?
Mhm.
So, und dann habe ich überlegt und dann gesagt, was machst du jetzt? Und ja, und dann habe ich so ein bisschen gemessen und auch mal so ausgerechnet. Das muss ja jetzt irgendwie auch dann mal für die nächsten Bücher reichen. So, wie viel habe ich von jedem? Wie viel Platz brauche ich für die Bücher? Naja, jedenfalls habe ich mir dann ein professionelles Schwerlastlagerregal bestellt.
Oh.
Ne? So. Was dann überraschend schon am Freitag plötzlich bei mir hier im Hausflur stand. Ich hatte gar keine Ankündigung bekommen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich hätte das Wochenende noch Zeit, meinen Keller ein bisschen auszuräumen. Aber da war dann keine Zeit. Und als ich da runterging, kam auch eine Nachbarin und sagte, ach Frau Nentwich, da sind ja dicke Pakete, soll ich Ihnen eben helfen, die nach oben in Ihre Wohnung tragen? Ich sagte, nee, die müssen nicht wohnen im Keller. Aber dann hat sie mir direkt runtergeholfen. So, und dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, na gut, dann baust du jetzt mal eben das Regal auf.
Ich liebe mal eben Aktivitäten.
Ja, sowas. So. Ne? Ich habe natürlich also über den Keller, der ist A, dass der voll stand und immer noch voll steht. Der ist auch gar nicht so groß für so ein 2 Meter mal 1,30 Regal, dass ich das da hätte irgendwie liegend aufbauen können. Ne? Also ich konnte natürlich jetzt so den unteren Boden und dann die Seiten singen da dran und dann habe ich versucht, dann da in die entsprechende Ecke, wo das stehen soll, da rein zu manövrieren. Das waren schon 2 Stunden um und ich war schon fix und fertig. Mhm. Ne? So, und dann haben wir, bevor das jetzt umgehen musste, zumindest noch einen Regalboden da rein tun. Das Problem ist, das sind 50 mal 1,30 Stahlblechregalböden. Die sind A nicht so, gerade leicht. Ne? Mhm. So, jetzt musst du den ja irgendwie auf die Höhe halten, damit du den an die Ecken festmachen kannst. Ne? So. Und Vera, ne, schlau wie sie ist, dachte, ich habe ja da noch so einen Karton, dann stelle ich so einen Karton hin, dann kann ich das Regalbett da drauf und dann mache ich da den Ecken fest. Und habe ich auch gemacht, hat auch funktioniert. Problem ist, ich kriege den Karton nicht mehr raus. Weil diese Regalbretter sind an den Seitenkanten umgeschlagen wegen der Stabilität. Das heißt, der Karton war da drunter fest.
Oh nein!
Jetzt war da nichts Wertvolles drin. Ich hatte jetzt nur so Holzwolle zum Verpacken bestellt. Da konnte ich das mit dem Messer dann alles abschneiden und dann das rausmanövrieren. Aber da war ich so fertig. Ne?
Das
ist gut. Die anderen Regalbretter, die müssen später kommen. Und zumal, wie gesagt, der Keller war relativ voll. Das heißt, um da dran zu kommen, musste ich immer mit der ganzen Gerümpel rum. Ja, schweißgebadet. Und ich hatte am nächsten Tag so was von Muskelkater. Also, aber dann am Sonntag habe ich einen neuen Anlauf gemacht, da habe ich es dann fertig gekriegt. Und jetzt habe ich da mein super duper Buchregal, ne? Und habe schön alle Bücher reingeräumt. Und für morgen ist jetzt die Lieferung des neuen Buches angekündigt.
Mhm. Ja? Spannend.
Und dann fängt die ganze Verpackerei an. Und ich muss ja zig Bücher durch die Gegend schicken. Mhm. Und hatte ich gestern ein sehr positives Erlebnis. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Hier habe ich es nicht erzählt. Ich habe ja vor 2 Wochen oder 3 Wochen, ja, so irgendwie am Abend, so die Idee gehabt, so beim, ich könnte ja mal die KI fragen, ob die mir nicht Adressen von Buchhandlungen besorgen kann.
Ja, ja, also du hattest erwähnt, dass du eine Menge Adressen hast.
Ja, ich hatte vorher schon mal, es gibt das Adressbuch des Deutschen Buchhandels, genau. ADB Online, Adresse ist öffentlich zugänglich. Da kommt man automatisch, wenn man anfängt, ISBNs zu kaufen, dann kriegt man immer die Aufforderung, sich da einzutragen. Und da ist alles Mögliche drin, halt auch Buchhandlungen. Und da habe ich dann den Link habe dann Gemini, glaube ich, war das, genau, habe ich gesagt, so, lies mir doch mal da alle Buchhandlungen aus NRW aus.
Mhm.
So. Da hat Gemini gesagt, ja, ich kann immer nur so 20 Stück.
Okay.
Da habe ich gesagt, gut, dann lies mal die ersten 20 Stück aus. Gut. Und dann kam er und dann sagte er, lies mal die nächsten 20 Stück an.
Yeah.
Es waren die nächsten 20 Stück, aber bis auf 3, die er schon hatte.
Okay.
Ne? So, dann musste ich ihm sagen, musste ich ihm über die bestehende Datei hochladen, lies 20 Stück raus, aber nicht die, die da schon drin sind.
Ja.
Ne?
Yeah.
So, es war dann relativ mühselig und hat auch ein paar Stunden gedauert, aber immer noch schneller als ihr habt, so einzeln rauszuholen. Und da hatte ich dann, ja, fast 500 Adressen zusammen. Ne?
Nicht schlecht.
So, dann habe ich dann auch mal ein Rundmail abgeschickt. Da stellt sich raus, dass 3/4 davon gar nicht mehr
gültig sind.
Nicht mehr gültig waren. Also es waren noch knapp 90, wo die Mails zumindest irgendwie angekommen und nicht zurückgekommen sind.
Das ist ja eine super gepflegte Datenbank.
Ja, ja, ne? Super. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also wenn er das kann, frag doch mal, ob er nicht so, ich meine, Buchhandlung gibt es ja Webseiten und so, ob er das nicht kann. Gemini hat gesagt, nee, kann ich nicht. Aber da frage ich mal ChatGPT oder Copilot, besser gesagt, aber das ist ja ChatGPT.
Okay, keine Ahnung.
Von Microsoft, wir haben ja ChatGPT gekauft.
Okay.
Und habe gesagt, kannst du da mir die Buchhandlungen von NRW lesen? ChatGPT hat gesagt, ja, kann ich.
Mhm.
Ja? Ich sage, super, dann mach mal. Ich möchte erstmal Postleitzahlengebiet 4 haben. Ja, sagt ChatGPT, da brauche ich ein bisschen, dauert 3 Stunden, was man damals gesagt hat. Und du brauchst nichts zu tun, guck einfach in 3 Stunden hier in den Chat und dann ist die Datei da. Ich sage, super, ne, das ist ja prima. Das ist ja prima, ne?
Aber ja, er hat ja nicht noch einen Kaffee oder so dazu gemacht zum Warten.
Nö, hat noch, der stellt ja dann immer Fragen, was er auch noch tun kann, ne, so, aber ja, ich nach 3 Stunden geguckt, keine Datei da, ne? Ich dann gefragt, jetzt aber die 3 Stunden um, wo ist denn die Datei? Ja, sorry, das dauert doch länger, aber jetzt mache ich richtig schnell und heute Abend hast du die Datei. Ja, ich abends hier guckt, keine Datei da.
Na, Zeit ist ja relativ, ne?
Ja, genau. Und ich da wieder rein, ja, ist doch alles komplizierter und so, vielleicht kann ich dir erstmal nur von so ein paar Städten was geben, ne? So Düsseldorf, Essen, ich sage, okay, mach das. Ne? Ja, das kommt dann, dauert 8 Stunden, okay, gut. Am nächsten Morgen, ich wieder reingeguckt, keine Datei da. Gesagt, ja, wo ist denn die Datei? Ja, das ist alles so kompliziert und aber ich kann dir so einen ersten Batch geben. Ich sage, ja, dann gib mir mal den ersten Batch. Und da gab tatsächlich eine Datei mit 10 Büchern. Mhm.
Dafür hat er einen Tag gebraucht.
Ja, ne? Und ich sage, nein, ist ja schon mal gut. Ja, und jetzt mache ich auch richtig schnell. Mhm. Ne, du hast heute Abend hast du den ersten Batch und dann in 24 Stunden den zweiten und so weiter. Na, ganz konkret. Mhm. Ja, ich am Abend geguckt, keine neue Datei da. Wieder gefragt, ja, wo ist sie denn? Ja, ich mache jetzt in einer Stunde ist die Datei da. Nach einer Stunde, du wirst es raten, keine Datei da.
Mitarbeiter des Monats.
Ja. Und es ging irgendwann zwischendurch, sagte er wieder, ich kann dir aber jetzt noch mein Zwischenergebnis schon mal geben. Ich sage, ja prima, gib mir das Zwischenergebnis. Da kam wieder eine Datei und waren genau dieselben 10 Buchhandlungen, die ich ein paar Tage vorher schon bekommen hatte. Habe ich auch geschrieben, das sind genau dieselben. Ja, sehe ich jetzt auch, das sind genau dieselben. Das tut mir ja unendlich leid. Entschuldigung, das ist einfach so toll. Ja? Und so, aber ich mache jetzt richtig schnell. Und dann sagt er auch immer, wie die Datei heißen wird. Die wird jetzt haben PLC 4 Fast. Ne? Fast für schnell.
Alter.
Und so. Und die kommt jetzt, aber das dauert jetzt länger. Das könnte 3 Tage dauern. Und na, ich sage, kein Problem, dann mach mal. 3 Tage später, keine Datei da. Wieder gefragt. Ja, jedenfalls, das Spiel ging jetzt fast 3 Wochen.
Was?
Und nie war eine Datei da.
Aha.
Und gestern zum unendlichen Mal, ich wieder gefragt, da war wieder so ein Termin umgegangen, keine Datei. Und ich sah, er baut ja dann so langsam die Antwort auf, ich sah, wie er wieder anfing, tut mir nicht leid. Und plötzlich poppt die Meldung um, sorry, ich kann gar keine Webseiten auslesen. Ja, wahrscheinlich ist der auf irgendeine Routine gestoßen, ne, nach 3 Wochen. Sag einfach, du kannst es nicht. Ja,
also. Ich hab gerade so einen Plot-Bunny. Ja. Wie die ganzen KIs zusammen im Pausenraum sitzen. Und die eine sagt so, sag mal, was machst denn du gerade? Pass auf, ich habe der Vera erzählt, ich würde was für die machen und es wäre bis heute Abend fertig.
Ja,
aber genau. Glaubst du wohl nicht, dass die irgendwas von mir kriegt? Ich esse jetzt hier erstmal schön mein Pausenbrot und dann ziehe ich mir eine Serie rein.
Ja, aber genau so, ne? So wie man so Leute kennt, die einem ständig was versprechen und nie halten. Aber exakt genau so. Und dann immer in diesem auch sehr unterwürfigen Ton, ach, es tut mir so unendlich leid und, aber ja, und dann, das war ich, das hast du von dem Rechner, ich musste so lachen. Ja, und dann habe ich halt, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich gedacht, komm, dann guckst du zumindest jetzt hier mal in der Region, das hast du ja schnell raus, so viel Orte gibt es nicht, suchst du dir da mal so die regional entscheidenden Buchhandlungen raus. Das habe ich dann auch gemacht, bin immerhin auf 25 gestoßen.
Also du hast es letzten Endes selbst gemacht.
Ich habe es selbst gemacht, ja. Und dann habe ich halt, ich hatte schon so ein Anschreiben für diese ersten 90, ne, hatte ich ja schon mal so ein Anschreiben formuliert. Habe dann das aber auch aufgrund unserer letzten Folge Hier mit Tommy habe ich das nochmal überarbeitet, habe auch den Waschzettel überarbeitet. So, und da habe ich dann auch nochmal die KI gefragt, so, wie kann ich jetzt dieses Anschreiben noch klarer machen und dass auch wirklich, dass die Chance, dass es wahrgenommen wird und Reaktion ist größer wird. Und da muss ich sagen, das können sie ja gut. Ne? Und da kam auch richtig knackiger Text raus und so habe ich gestern Morgen dann an diese 25 Buchhandlungen geschickt. So, jetzt habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie direkt Anrufe kriege oder so. Ne? Aber gestern Abend kam dann eine Bestellung von Libri.
Mhm, cool.
Von 11 Büchern.
Sehr schön.
Also da gehe ich doch schwer mal von aus, dass das im Zusammenhang steht.
Ja, ja, schön. Also du hast nur geschrieben, um dein Buch vorzustellen, nicht wegen Lesungen oder so.
Nee, also ich habe gesagt, ich muss mich jetzt einfach auf eine Sache konzentrieren und jetzt mein neues Buch und ne und so und so, dass es rauskommt und wo es zu bestellen ist und so. Und ja, also gehe ich mal von aus, dass das zumindest von ein paar Buchhandlungen ist, die zumindest mal gesagt haben, ich bestelle mal bei Libri.
Ja, cool.
Also zumindest die bei Libri sind. Ne? Mhm. Man sieht ja mal an den Shopseiten, wo die sind. Leider Gottes hat mich ja Zeitfracht vor längerer Zeit schon ausgelistet.
Mhm, ja.
Dummerweise, aber gut, kann ich nicht ändern. Ja, also das fand ich dann irgendwie doch, scheint, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass das angekommen ist.
Ja, mal cool. Sehen. Sehr schön, das freut mich.
Ja, so, jetzt haben wir aber lange geplaudert. Wir wollen ja heute eigentlich, nicht nur eigentlich, wir wollen ja heute mal unsere 300. Folge begehen, rückblicken und haben uns ja beide überwunden, unsere erste Folge nochmal zu hören.
Ich habe nicht nur die erste gehört, ich habe auch noch die Hälfte der zweiten gehört.
Mein Gott.
War ehrlich beeindruckt von dem Quantensprung zwischen Folge 1 und 2, also was so unsere Herangehensweise angeht von, ja, hallo, keine Ahnung, was wir hier machen, aber mal gucken zu, bam, 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 das ist unser Ziel, das ist unser heutiges Thema, das haben wir seit letzter Woche gemacht, also da waren wir ja on fire nach der ersten Aufnahme.
Ja. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, nachdem ich habe die erste Folge gehört, ein bisschen mit einer gewissen Unsicherheit und dann wahrscheinlich, weil ich einfach keine Erwartung hatte, deswegen fand ich es dann gar nicht mehr so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Ne?
Genau, aber Idee war ja einfach mal zu schauen, was sich seit dieser ersten Folge, die Ende 2019 erschienen ist, es scheint ein halbes Leben und eine ganze Pandemie her, bis heute in unserem Autorinnenleben, in unserer Herangehensweise ans Schreiben, ans Veröffentlichen und so weiter getan hat. Also gar nicht so jetzt fokussiert auf, was ist im Podcast anders, sondern was haben wir für Learnings und Veränderungen durchgemacht seither und ja, was ist so in die Hose gegangen, dass wir vielleicht Tipps geben können, um das zu umgehen und so weiter. Und ich meine, also was du jetzt vorhin erzählt hast, das ist ja schon mal ein Riesenunterschied zu Ende 2019. Also da hätte es solche Geschichten über KI noch nicht gegeben.
Ja gut, aber das lag jetzt weniger an uns. Da kann man jetzt
das
nichts
ist richtig,
für, ne?
Das ist richtig.
Das ist einfach das Umfeld, dass das sich ändert. Ja, klar, KI ist sicherlich ein Thema, was da neu hinzugekommen ist und wo wir damals ja auch sicherlich noch nicht wirklich Gedanken dran verschwendet haben.
Nee, also, das war für mich totale ferne Zukunft.
Ja, es gab ja immer mal so Prophezeiungen, aber nicht real habe ich das nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die erste Folge gehört habe und mir zumindest mal die Titel der nächsten angehört habe, ich weiß gar nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es hat sich überhaupt nicht verändert.
Echt?
Ich habe das Gefühl, überhaupt nicht von der Stelle gekommen zu sein.
Vera.
Ja. Was, cool, wenn du da anderer Meinung bist, was ist denn anders aus deiner Meinung? Und du kannst halt ja, oder wenn du jetzt so, ich meine, was anders ist, wir kennen uns jetzt näher, ne? Das kann man jetzt ja wirklich
das,
so sagen.
Ja.
Und ich zähle dich auch zu meinen engen Freundinnen.
Ja.
Ne? Da musst du jetzt mit leben. Und das definitiv, also das ist auf jeden Fall. Und wir haben Unmengen Menschen, wir haben über 200, fast 250 Menschen im Podcast.
Ja, das war zum Beispiel der erste Punkt, wo ich auf Pause gedrückt und mir eine Notiz gemacht habe, als du sagtest, die meisten Podcasts sind ja entweder von berühmten Menschen oder von Leuten, die berühmte Menschen kennen, und wir sind keins von beidem. Also ich glaube, berühmt sehen wir uns beide nach wie vor nicht, aber wir kennen inzwischen wirklich viele berühmte Menschen.
Ja, also wir haben die zumindest mal eine Stunde im Podcast gehabt. Ob die uns jetzt noch grüßen, wissen wir nicht, aber...
Also das hat sich auf jeden Fall geändert.
Das stimmt, das stimmt. Also da muss man, ja, das ist auf jeden Fall. Aber ja, sonst aber, so...
Also
wir
das
haben ja gerade am Anfang so dieses Themen, was ist Erfolg und was muss man tun und so. Da habe ich so gedacht, eigentlich, da hat sich doch überhaupt nichts geändert.
Okay, also ich habe mir mal ein paar Sachen festgehalten und ich muss dazu sagen, also ich habe mir Aufnahmen von kleinen Snippets gemacht und ich habe mir zwar notiert, wo die sind, aber jetzt nicht, was es in der jeweiligen Reihenfolge ist, aber ich würde sie einfach kurz reinspielen. Und da waren definitiv Sachen dabei, wo ich gesagt habe, das würde entweder Vera oder ich oder wir beide heute ganz anders beantworten. Mal gucken, was das Erste ist.
Mhm. Wobei wir beide ja schon festgestellt haben, dass wir beide eigentlich sehr harmoniesüchtig sind. Also, ja, du hast gesagt, du kannst streiten, ich ja nicht.
Okay, das hat jetzt nicht direkt mit dem Autorenleben zu tun, aber das habe ich definitiv festgehalten, weil es hat sich ja doch sehr schnell herausgestellt, dass wir, ohne das zu planen, so ein bisschen in eine Good-Cop-Bad-Cop-Dynamik gerutscht sind, wobei du nicht immer der Good-Cop bist.
Echt jetzt?
Ja, also du bist ja schon so die eher mal dann sehr konkret nachfragt. Ja, was hast du denn da jetzt verdient? Ja, was soll denn der Quatsch? Warum machst du denn so einen Blödsinn? Während ich doch immer... so ein bisschen die Harmonie wieder reinbringen. Und das widerspricht ja dieser Aussage schon sehr.
Ich empfinde meine Sachen jetzt nicht als Widerspruch zur Harmoniesucht. Ich frage halt nur genau nach.
Ja.
Aber ich bin doch nicht böse.
Du bist nicht böse. Aber ich glaube, es ist schon ein großes Thema bei uns, dass du sehr deutlich nachfragst, was in anderen Podcasts, glaube ich, oft nicht passiert und was ja auch häufig gelobt wird und was dann auch wirklich zu spannenden Einblicken führt. Und das ist, glaube ich, schwierig, wenn man sehr, sehr harmoniesüchtig ist, weil natürlich kann so eine Frage, gerade wenn man sagt, ja Mensch, dann sag doch jetzt mal, was du da verdient hast. Oder ich erinnere mich an letzte Woche, als du dem Tommy erzählt hast, ja, als ich zuerst von deiner Aktion gehört habe, dachte ich, was ist denn das für ein Blödsinn? Also da kann man ja schon mal... jemanden auf den falschen Fuß erwischen.
Aber ich habe dabei gelächelt und, ne, und man sieht das nicht. Also wenn der jetzt wirklich, also wenn der Tommy jetzt völlig konsterniert reagiert hätte, das hätte mich sowas von getroffen. Mhm. Ne? Naja, das ist wahrscheinlich meine Unbedarftheit. Ich rechne damit nicht. Also ich empfinde mich nach wie vor als total harmoniesüchtig. Und streiten tun wir uns doch auch nicht.
Selten. Also wenn es mal darum geht, wie sehr man Menschen auf Messen ansprechen soll.
Das würde ich auch nicht als Streit, das ist eine Diskussion, aber sicherlich kein Streit.
Okay, ich glaube, vielleicht hast du einfach eine andere Wahrnehmung zu bestimmten Themen als ich.
Okay, darauf können wir uns einigen.
Aber gut, also das war tatsächlich einfach für mich dann wohl eine Überraschung, weil ich mir unter einem ganz harmoniesüchtigen Menschen was anderes vorgestellt habe, aber ich denke, es hat definitiv positiv zu unserem Podcast beigetragen. Aber schauen wir mal, was ich noch habe, was ich dann, glaube ich,
Folge
mehr...
Folge 300 und als erstes kriege ich hier einen verzockt. Ja, super.
So, jetzt war ich auch mal direkt. So, ich habe hier noch was und ich denke mal, ab jetzt geht es wirklich mehr ums Autorinnenleben. Wir sind gespannt.
Mag ich halt auch gerne Geschichten, die positiv sind irgendwo.
Ja, das geht mir genauso. Also ich liebe Happy Ends. Absolut. Und ich finde, ich meine, man hat ja im Leben schon Drama genug, und braucht man hier nochmal lesen. Wobei es gibt natürlich schon auch Dramen, die einen fesseln und wo man am Ende mit den Tränen kämpft oder sie fließen lässt. Und
ja, also das habe ich festgehalten, weil das ist wahrscheinlich einer meiner größten Veränderungen seither. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal anfange, Dramen zu schreiben.
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich eine absolute Veränderung, ja.
Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, der ganz viel andere Veränderungen nach sich gezogen hat. Also in Folge 2 ging es ja um das Thema Werbung für Bücher machen. Da habe ich jetzt keine Ausschnitte mitgebracht, aber da war eine Aussage von mir direkt, ich will ja nicht so viel immer über die Bücher posten. Ich mag das ja bei anderen auch nicht so, wenn die einfach nur jeden zweiten Tag ihr Buch von einem anderen Hintergrund zeigen und ich will da auch niemanden nerven und so. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Genreveränderung ist bei mir auch diese Hürde extrem gefallen. Also ich empfinde das jetzt auch nicht mehr als Nerven, wenn ich wie online oder irgendwo über meine Bücher spreche. Und es fällt mir so viel leichter und ich mache es richtig gern inzwischen. Also ich kann mich wirklich erinnern, ich erinnere mich an einen Post, da habe ich die Neuauflage meines ersten Buches fotografiert und die anderen so daneben gelegt. Und ich glaube sogar, das war nach einer Folge mit April Winter, als sie auch mal sagte, ihr müsst doch eure Bücher öfter zeigen. Und einfach nur mein Buch zu fotografieren und das hochzuladen. Und es war, also soweit ich mich erinnere, war wirklich ein hübsches Bild. Das hat mich unfassbar Überwindung gekostet. Und heute liebe ich es, über mein Buch zu sprechen. Und ich glaube, dass das auch mit dem Genre zu tun hat, weil ich zwar meine Romance-Bücher sehr gerne geschrieben habe und meine Figuren immer noch toll finde und durchaus auch zu diesen Büchern stehe, aber ich glaube, ich hatte so ein bisschen Mühe, mich in dem Genre so richtig wohl zu bewegen, weil es halt auch sehr klare Definitionen hat, teilweise, die dem widersprochen haben, was ich gemacht habe. Und weil es vielleicht auch so ein bisschen, also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang bei meinem ersten Buch, das war natürlich noch bevor wir hier angefangen haben, da war es mir manchmal auch fast so ein bisschen, wenn jemand gefragt hat, welches Genre, ja, Liebesroman, da hing immer so ein kleines Aber dran, aber nicht so schnulzig, aber ich, keine Ahnung, ob es so ein bisschen die Vorteile sind auch, die manche Leute gegen das Genre haben. Wie gesagt, ich mag die Bücher immer noch, aber ins Drama zu wechseln, das war für mich, was Werbung angeht, wie ein Befreiungsschlag.
Also, was ich doch so schon so deuten würde, dass du da einfach mehr hinterstehst und mehr, dass es mehr deins ist.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da für mich noch so eine Komponente dazugekommen ist, einfach, dass da Themen sind, wo ich sage, da möchte ich drüber sprechen, da möchte ich auch, dass die mehr wahrgenommen werden. Also Emotionen habe ich ja immer total gern geschrieben, aber dass halt so ernstere Emotionen mich vielleicht auch mehr herausfordern. Also das hat sich massiv verändert seit Ende 2019 und deswegen habe ich diese Schnipsel festgehalten.
Ja, kann man dann sagen, dass du in diesen 6 Jahren und 2 Monaten so dein Autorinnenkern gefunden hast?
Ich würde jetzt gern sagen, ja. Und vielleicht insofern, als dass ich sage, ich möchte nicht einfach nur Geschichten erzählen, sondern ich möchte da auch immer Themen reinbringen, die mir wichtig sind und Haltung reinbringen, die mir wichtig ist. Also das hat einen sehr viel höheren Stellenwert heute als damals. Aber ich liebäugle ja zum Beispiel immer noch damit, mal einen richtig blutigen, brutalen Thriller zu schreiben, wo man ja auch durchaus sowas mit reinbringen kann. Von daher bin ich mir sicher, ich werde auch immer mal wieder was Neues ausprobieren. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr bei mir angekommen und nicht mehr so verunsichert, wenn jemand sagt, ja, das muss aber so und so gemacht werden. Wie ist mit dir? Sprichst du, hat sich bei dir was verändert mit über Bücher sprechen über oder Werbung machen? Weil du hast damals auch gesagt, du findest es schwierig.
Ja, aber mehr, weil ich irgendwie weil ich da jetzt irgendwelche Hemmungen hätte, über meine Bücher zu sprechen, sondern einfach, weil ich eine gewisse Unsicherheit hatte oder das war dem Bedürfnis geschuldet, es irgendwie richtig zu machen und möglichst direkt so zu machen, dass es auch super abgeht.
Okay.
Ne? So, und gerade was auch Social Media angeht. Und also damit hatte das zu tun, nicht mit den Büchern. Ich habe ja auch nicht wirklich verändert, was ich schreibe. Ne? Also, ja.
Aber wie ist das denn? Du hattest jetzt während dieser Zeit ja, ich weiß nicht, 1,5 oder 2 Jahre lang Marketingberatung für deinen Social-Media-Redaktionsplan?
Ein Jahr war das.
Ein Jahr?
Hm.
Hast du das Gefühl, du bist da jetzt selbstsicherer? Du hast was gelernt? Absolut. Und wenn ja, möchtest du irgendwelche Learnings mit unseren lieben HörerInnen da draußen teilen?
Also, ich habe, ja, jetzt kann man nicht wirklich sagen, was ich jetzt technisch gelernt hätte. Also, einfach dadurch, dass ich immer diese Vorgaben hatte und ich mehr oder weniger gezwungen war, jetzt zu den geplanten Tagen dann auch einen Post hinzukriegen, habe ich einfach eine Routine darin bekommen.
Mhm,
und dann auch gemerkt, ja, dass ich es locker angehen kann. Also, dass nicht jeder Post komplett durchdacht und konzipiert sein muss.
Ja.
Und das hat es mir dann leichter gemacht. Und ich merke jetzt, und mache ja schon Monate jetzt das selbst, dass es mir total leicht fällt, dass ich dann automatisch, ja, ich poste ja immer Dienstags, Freitags und Sonntag.
Okay.
Wenn der Freitag ankommt, automatisch der Gedanke, ach, was mache ich denn morgen? Und dann gucke ich halt, was steht gerade so an. Und also mir fällt jetzt viel schneller ein, was ich posten könnte.
Mhm.
Auch so diese technischen Hürden. Ich habe es jetzt so oft gemacht. Ne? Ich habe mich so oft jetzt vor meine Kamera gesetzt und irgendwie da, mich da reingeplaudert.
Ja.
So, also diese Hürden sind einfach geringer geworden. Es ist mehr Routine geworden. Ob das jetzt Also ich mache mir auch nicht mehr so viel Gedanken darüber, ob das jetzt wirklich perfekt ist und ob das wirklich jetzt eine Reichweite hat. So, das kann man wahrscheinlich sowieso nicht. Bin da mal völlig überrascht. Also die größte Reichweite in den letzten Monaten hatte ja der Post zu meinem neuen Auto. So, aber da waren natürlich auch unsägliche Kommentare drunter. Also, was Leute meinen, unter so einem Post zu schreiben, das ist echt.
Okay.
Ne? So, da mache ich mir jetzt nicht mehr so große Gedanken. Ich mache es jetzt einfach und also das habe ich da also gelernt.
Also eins kann ich da anfügen. Für mich war das früher immer so mit Videos machen für Social Media ein wahnsinniger Graus, weil ich irgendwie dachte, das muss alles in einem Take perfekt sein. Und wenn ich mich dann irgendwie versprochen habe oder ein drin war oder ich irgendwie blöd geguckt habe oder so, dann alles nochmal. Und das war wirklich manchmal so, und ich glaube, vor ein paar Jahren hat man ja auch noch etwas längere Videos aufgenommen, weil man da nicht so dran gedacht hat, dass die Leute das jetzt zum Ende gucken müssen für den Algorithmus, bla bla bla. Und es war manchmal wirklich so, dass ich kurz davor war, mein Büro kurz und klein zu schlagen vor Wut, weil ich das jetzt zum 7. Mal mache und dann einmal kurz durchatmen. Okay, ich lächle wieder und sehe total fröhlich aus und erzähle euch jetzt nochmal, was ich wollte. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann nicht irgendwie auf TikTok gehen oder so, wo man das ständig machen muss, sonst kannst du mich wegpacken. Und auf TikTok bin ich immer noch nicht. Das hat sich nicht verändert. Aber tatsächlich im letzten halben Jahr, wo ich mehr so Talking Head Reels gemacht habe, kam irgendwann die phänomenale Erkenntnis, dass man ja so ein Video schneiden darf und dass man das auch sehen darf. Weil das Ding ist, ich war früher in Jobs, wo ich marketingtechnisch Videos geschnitten habe. Und da war es noch wichtig, dass das möglichst nahtlos aussieht, dass man den Schnitt nicht bemerkt. Aber das hat ja mit den ganzen Content-Creatern, ist das ja wirklich so, dass teilweise extra Schnitte reingepackt werden, damit das Ganze nach mehr Pace aussieht. Und insofern habe ich von jetzt auf gleich irgendwie realisiert, ich muss das nur einmal aufnehmen, dann wiederhole ich im Zweifel die Stelle nochmal. Und wenn man die Schnitte sieht, es ist nicht schlimm. Im Gegenteil, vielleicht mache ich sogar nach dem Schnitt, zoome ich ein bisschen rein, dass auch noch visuell ein bisschen Veränderung ist. Und deswegen fällt es mir jetzt 1000-mal leichter, Reels aufzunehmen. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, was jetzt so Marketing angeht.
Ja, also geht mir ähnlich. Hat da auch meine Ansprüche sehr runtergeschraubt. Ich hatte auch immer ein bisschen das Problem, ich finde ja immer, ich sehe da nicht so richtig dolle aus und habe mich da mehr oder weniger von frei gemacht. So bin ich eben und wen stört, der kann ja irgendwelchen Scheiß da runterschreiben, was jetzt nicht häufig passiert. Und dass ich mich davon freigemacht habe. Das ist, glaube ich, das Learning.
Ja. Wie schneidest du deine Sachen?
Im Prinzip schneide ich die ja nur den Anfang und das Ende.
Ach so, du machst es. Lass das ja, einfach so, wie es ist.
Also ich mache ja nicht keine groß hochkomplexen Videos. Ne? Hm. Ich setze mich halt davor und erzähle was. So, und dann brauche ich da den Canva und dann wird das Ende raus und das
ja.
Und Anfang, je nachdem, ne? Mhm. So ein bisschen Text drauf, meinen Rahmen drüber und gut ist.
Ja,
ne?
Okay. Ja, ich habe auch eine Zeit lang mit der Canva-App gearbeitet.
Ja, mache ich immer.
Aber seit einiger Zeit komme ich da nicht mehr so richtig mit klar. Ich weiß nicht, hat sich irgendwas verändert?
Ja, die und, haben ein paar Sachen geändert, aber jetzt, bin da eigentlich, das funktioniert ganz gut.
Ja.
Das vor allen Dingen ist halt so die einzige einfache Möglichkeit, wo ich meinen schönen Rahmen drüber setzen kann. Bei anderen Sachen geht das immer nicht so richtig.
Ja. Ja, ich habe dann mal kurz CapCut ausprobiert. Das wird einem ja immer so empfohlen. Hm. Und vor allem ist ja auch heute wirklich wichtig, wenn du so ein Talking-Head-Video machst, dass du ja die Untertitel hast für Leute, die gerade unterwegs sind und so. Und ich weiß nicht, ob Canva das macht in der unbezahlten Version. Nee, aber
das macht doch, TikTok macht das doch von allein.
Ah, okay. Ja, das also ich habe jedenfalls mit CapCut CatCut. Mit CatCut versucht, aber da kriegst du in der kostenlosen Version halt, glaube ich, nur 2 Videos im Monat oder so. Und dann habe ich aber den Tipp bekommen, es gibt noch die App YouCut. Die sieht ganz ähnlich aus. Und da kann man im Gegensatz zu den meisten, muss man nicht ein Abo abschließen, sondern man kann das einmal kaufen für, weiß nicht, 19 € oder so. Und deswegen benutze ich die jetzt immer. Da kann man sehr leicht die Untertitel generieren und auch anpassen halt. Also das ist mir dann schon auch teilweise ganz wichtig, wenn wahrscheinlich müsste ich mich da noch mehr frei machen, aber mich nervt es halt massiv, wenn der Untertitel nicht ganz stimmt oder blöd getrennt ist oder so.
Na gut, und,
da kann man ja auch.
TikTok-Untertiteln, da ist das manchmal so. Aber
und da kann man ja auch ganz schöne Effekte machen. Also was ich jetzt relativ neu entdeckt habe, ist, dass ich ein Talking Head von mir aufnehme, das automatisch freistellen lasse und hinten dran zum Beispiel einen Screenshot oder so habe. Dass da jemand noch auf der Suche ist. YouCut, ich weiß nicht, ob es auch für Apple gibt, aber für Android auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, komm, mit Canva gut, klar. Hm? Und mit Untertiteln habe ich noch gar nicht beschäftigt. Wie gesagt, TikTok macht das von allein. Und ja. Instagram weiß ich gar nicht, was ich mal tun. Aber du merkst, ich mache das einfach und mache mir da nicht mehr so einen Riesenkopf drum. Ja, wo wir gerade über Social-Media-Content reden, wir haben da heute, glaube ich, einen passenden Buchtipp.
Buchwerbung.
Ihr wisst ja, ihr da draußen, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Schicke einfach ein E-Mail an alle@2vonder.de und ich schicke dir alle Infos. Ja, also wie gesagt, soweit ich weiß, geht es heute um Content Social Media. Was ist es denn, liebe Tamara?
Ja, ich erzähle dir überraschenderweise erstmal was übers Cover. Mhm. Und da könnte man jetzt im ersten Moment auch meinen, es geht um Architektur vielleicht.
Okay.
Weil auf einem gelben Cover sehe ich hier Dinge wie einen Bauarbeiterhelm, einen Schraubenschlüssel. Was haben wir hier noch? Ja, jetzt ist mein bautechnisches Wissen am Ende. Also das eine ist ein Schraubenzieher, das andere ist so ein Sechskantloch-Ding drin ist, wie auch immer diese Teile heißen. Das Ganze hat aber auch einen Sinn, denn dazwischen sind eben auch AutorInnen-Sachen wie ein Laptop, ein Notizbuch, eine Brille, eine Lesebrille. Und das Ganze heißt Writer's Toolbox.
Ah, jetzt.
Wie du einen Content-Plan erstellst, da sind wir wieder bei deinem Thema.
Mhm.
Genau, also die Toolbox, die Werkzeugkiste für die AutorInnen. Das Buch stammt von Stefanie Müller und hat den Untertitel Kompaktes Wissen für den AutorInnenalltag, Volume 1.
Na, ja, das haben wir genau das Richtige. Und was steht da so drin oder wie wird es beschrieben?
Genau, ich lese dir mal den Klappentext. Lerne, wie du schnell und unkompliziert einen Contentplan erstellst, der genau in dein Zeitbudget passt und jederzeit an den eigenen Bedarf und das eigene Genre angepasst werden kann. Einmal aufgesetzt, weißt du genau, was kommt und wo du deine Zeit und Energie hineinstecken kannst und willst. Was du in diesem Ratgeber findest: wie man schnell und unkompliziert einen Contentplan erstellt, einen Contentplan für 52 Wochen mit konkreten Beispielen, hilfreiche Tipps und weiterführende Quellen, 365 Ideen für ein ganzes Jahr Beiträge rund ums Schreiben und dein Buch, Fallbeispiele in unterschiedlichen Genres. Buchmarketing und das Vermarkten des eigenen AutorInnen-Brands kostet Zeit und manchmal auch Nerven. Aber es kann auch richtig Spaß machen. Du findest hier Ideen und Hinweise, wie man diesen Aspekt des AutorInnenlebens gut strukturiert, kompakt und organisiert aufsetzt, so dass dich sogar kleine Ausfälle nicht ins Schwitzen bringen. Du hast einen Plan, dein Werkzeugkoffer steht parat.
Ja, also das ist ein super Teil. Das hätte ich mal gebraucht. Und ich kann es nur empfehlen, sich da so einen Plan zu nehmen, weil ich habe ja gelernt, wenn man so einen Plan hat, dann ist man ein bisschen mehr gezwungen zu machen und man kriegt Routine da rein. Und wenn da, wie du gerade vorgelesen hast, sogar 365 Ideen drin sind, dann ist es ja relativ easy, da mal was zu machen. Also das finde ich eine tolle Sache, also ein guter Tipp für alle Autorinnen, Autoren da draußen, die ein bisschen mehr da auf Social Media machen wollen.
Ich bin bis jetzt ja immer die eher freie Posterin, aber ich schau mal rein, vielleicht kann mich das Buch überzeugen, es doch mal mit einem Plan zu versuchen.
Ja, genau. Sag nochmal Titel und Autorin.
Jawohl. Stefanie Müller ist die Autorin und das Buch heißt Writer's Toolbox, wie du einen Contentplan erstellst.
Also zugreifen, liebe Leute.
Sollen wir mal weiterschauen, was noch so gibt?
Ja, wobei eine Sache, die mir aufgefallen ist, die wirklich besser geworden ist, habe ich zumindest den Eindruck, kannst du und auch die Hörer draußen gerne das Gegenteil sagen. Wenn ich so frühe Folgen von uns höre, dann habe ich den Eindruck, dass ich ständig ne sage. Ne. Und in den letzten, ich weiß nicht, wann es aufgehört hat, aber wenn ich jetzt meine Folge höre, sage ich das nicht mehr.
Okay, da kann ich jetzt nichts zu sagen.
Kannst du nichts zu sagen. Und ich habe jetzt mal darauf geachtet, ich habe es heute auch noch nicht einmal gesagt.
Ja gut, ich meine nach...
Also es schult so schon, ne? Also überhaupt, also das habe ich wirklich gemerkt. Also ich auch jetzt bei anderen Gelegenheiten, wenn ich jetzt bedeutend rede, habe ich erzählt, glaube ich, letzte Woche, dass ich ja dann schon mal so Interviews führe für Zeitungsartikel. Also da habe ich das Gefühl, da bin ich wirklich besser geworden.
Ja, naja klar, ich meine, rund 300 Stunden Gespräch aufnehmen, das macht ja schon was mit einem.
Ja. Ja, aber was hast du als nächstes?
Was habe ich als nächstes? Warte, wir schauen mal.
Aber es ist das reines Hobby. Mein Hobby, bei dem ich mittlerweile so weit bin, dass es zumindest kein Zuschussgeschäft mehr ist. Aber das ist dann auch schon. Und
Also das ist auf jeden Fall das, woran ich vorhin dachte, als ich dir so vehement widersprach, dass sich nichts verändert hat. Oder würdest du heute noch zustimmen, wenn ich sage, dein Schreiben ist ein reines Hobby?
Nein, aber auch nur die letzten paar Monate, weil ich mich das bewusster entschieden habe. Die ganzen 6 Jahre davor war das so. Und der eine wesentliche Text, dass es mal so gerade kein Zuschussgeschäft mehr ist, der hat sich in den ganzen 6 Jahren nicht geändert. Ne? Also wenn du mich jetzt vor 6 Jahren gefragt hättest, wo ich mich in 6 Jahren sehe, dann hätte ich doch sehr klar geäußert, dass ich dann weit finanziell weit mehr Erfolg damit haben würde.
Ja.
Und davon, da kann ich jetzt echt nicht sagen, da bin ich eigentlich auf der Stelle getreten.
Aber eigentlich ist es ja ganz spannend, also wenn sich die Aussage, es ist ein reines Hobby, jetzt geändert hat zu, es ist ein Teil meines Arbeitslebens und es ist ja egal, ob das jetzt seit einem halben Jahr schon ist oder länger her, dann hat sich doch definitiv was an deiner Einstellung, deiner Herangehensweise geändert, was ja jetzt weitere Änderungen nach sich ziehen kann. Also ich weiß nicht, wie deine Erwartungshaltung ist, aber Folge 600, was denkst du, was wirst du dann erzählen können?
Also das habe ich jetzt gelernt aus den letzten 299 Folgen, dass ich da nicht mehr so optimistisch bin.
Okay.
Ich habe mir auch wirklich dieses Jahr jetzt gesetzt, wo ich ziehe alle Register und schaue einfach und dann werde ich wirklich sehen, ob ich eine deutliche Veränderung feststelle.
Mhm.
Ich kann schon der Punkt sein, dass ich sagen muss, nee. Und glaube, das ist auch etwas, was ich über diese 6 Jahre gelernt habe, dass so diese Naivität weg ist, dass ich gelernt habe, wie schwer es ist, damit wirklich auch Geld zu verdienen. Und auch jetzt, wir haben es schon mal angedeutet, KI-Entwicklung, da weiß ja keiner, was das letztlich zu bedeuten hat. Hm. Also.
Jetzt machst du mir ein bisschen Angst hier.
Ja, ich hoffe einfach jetzt auch für meine Entscheidung und weil es Spaß macht und weil ich auch einfach nicht mir nicht sagen möchte, dass die letzten 13 Jahre, die ich da ackere, für die Katz waren. Ich hoffe, dass es ein positives Ende nimmt. Aber die Skepsis ist sehr groß.
Also selbst wenn du jetzt morgen früh aufwachst und sagst, was für ein Schwachsinn, ich breche das Manuskript jetzt ab und ich schreibe nie wieder was. Selbst dann sind doch die ganzen Bücher und die ganze Schreiberei nicht für die Katz gewesen, wenn du mal überlegst, was das alles an schönen Erlebnissen und positiven Dingen mit sich gebracht hat.
Das ist richtig, ja. Aber wenn ich vor der Wahl stehe, und das ist ja bei mir jetzt gerade so, dass ich ja wirklich auch sehen muss, ich muss noch ein bisschen irgendwas noch finden, was meine Zukunft auch finanziell sichert.
Mhm.
Und da muss ich dann abwägen. Da kann es schon sein, dass es den Punkt gibt, ja, ist zwar alles schön und macht Spaß, aber es geht eben nicht, wenn es kein Geld bringt. Ne? Mhm. Und ja, dieses Damoklesschwert schwebt da schon über mir.
Ja, gibt es denn da für dich nur Hop oder Top? Also ich sag mal, was sich ja auch verändert hat, was ich in den letzten Monaten bei dir feststellen durfte, dass du von das Schreiben macht mir eigentlich als Prozess keinen Spaß zu ich bin voll im Flow, das macht gerade so einen Spaß, dich verändert hast. Und sie, also wenn du jetzt sagst, okay, als Zubrot ist es nicht geeignet, reicht dann die Motivation aus, es wieder als Hobby weiterlaufen zu lassen oder bist du dann fertig mit dem Thema?
Na, da muss ich mich dann fragen. Das kann ich dir jetzt so im Vorfeld nicht sagen. Also ich kann mir schon Szenarien vorstellen, wo es einfach nicht mehr geht. Ne? Einfach die Ressourcen, die werden jetzt mit dem Alter ja auch nicht mehr für mehr Sachen nicht ausreichen. Also das ist schon ein Szenario, was ich durchdenken muss. Ich hoffe sehr, dass es nicht so kommt und ja, ich nehme auch jede kleinste als positiv interpretierbares Ereignis auf und sauge es auf. Also das ist, glaube ich, definitiv ein Learning aus den 300 Folgen. Das war ja auch Thema in Folge 2 oder 3, was ist Erfolg? Dass ich da sehr gelernt habe, eben nicht immer auf die harten Fakten zu kommen und diese in Anführungszeichen kleinen Dinge wahrzunehmen und mir auch immer wieder bewusst zu machen. Es war heute so eine Kleinigkeit. Ich saß in meinem Büro ich hatte mir mein Mittagessen mitgebracht und mein Bürokollege auch. Wir saßen am Tisch, waren am Mittagessen. Da ist in unserem Gemeinschaftsbüro ist noch so ein größeres Büro dran. Da gehen Leute ein und aus, die ich nicht kenne.
Mhm.
Und einer von diesen Menschen kam plötzlich da raus, kam an uns vorbei, grüßte und plötzlich blieb er stehen und fragte mich, haben Sie jetzt Ihre Lesung zum neuen Buch schon gehabt? Ich kannte den Mann nicht, habe den nie gesehen.
Ja.
Da ich sage, nein, die ist nächste Woche. Dort hängt auch Plakat, das hängt da an der Pinnwand.
Mhm.
Und sagt, ach ja, ja, das ist ein Donnerstag. Ja, ja, vielleicht sehen wir uns ja da. Und dann ging der.
Mhm.
Und da dachte ich, du denkst, manchmal weißt du echt nicht. Ne? Also ein mir wildfremder Mann, der vielleicht mal irgendwie im Büro da gewesen ist, wo ich nicht gewesen bin, keine Ahnung. Aber der sich dafür meine Bücher interessiert anscheinend. Ja. Und das sind natürlich Dinge, die ich jetzt, glaube ich, sehr viel mehr wahrnehme.
Mhm.
Auch aus dem Bedürfnis heraus, mir die Kraft zu geben, so diesen Weg, den ich gerade eingeschlagen habe, auch wirklich durchzustehen.
Ja.
Denn also, wenn man einen in Anführungszeichen Realisten fragen würde, der würde sagen, du bist völlig bescheuert. Ja, ist doch so. Realistisch.
Ja, aber wer will schon mit Realisten zu tun haben?
Ja, aber realistisch kannst du doch nicht sagen, so ich investiere jetzt ein Jahr in Buch schreiben, um damit zumindest ein Zubrot zu meiner Existenz zu generieren. Würdest du das jemandem empfehlen?
Oh, schwierig.
Ja, ist nicht schwierig, sei ehrlich.
Also ich glaube, dass du tatsächlich, dass dein Zubrot sehr viel höher ist als meins und ich glücklich wäre damit.
Das ist ja kein Zubrot, das ist gerade mal ein Plus-Minus-Null-Geschäft, wenn es gut geht.
Okay. Nee, ja, es ist ein schweres Geschäft, das haben wir definitiv gelernt.
Mhm.
Trotzdem finde ich gerade sehr interessant, so wenn ich die zwei Aussagen nebeneinander stelle, nein, nein, das ist ein reines Hobby, zu ich suche mir Punkte und Momente, die mir die Kraft geben, das so weit durchzustehen, dass ich das als Arbeitsanteil weitermachen kann. Da ist ja doch was den Willen angeht, ein Riesenschritt passiert.
Das definitiv. Und ich glaube auch, wenn diese 6 Jahre Podcast nicht gewesen wären, dann hätte ich diese Entscheidung auch so nicht getroffen.
Mhm.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich dann überhaupt noch dabei wäre.
Ja.
Denn ich hatte gerade auch in der Corona-Zeit, da gab es schon heftige Tiefen.
Mhm.
Und die Gespräche und die Menschen, die wir dadurch kennengelernt haben und das Gefühl, da doch Teil dieser Bubble zu sein, das hat schon viel geholfen.
Mhm.
No, weil sonst bin ich ja eben bei den meisten Dingen alleine. Und so liebe Freunde und Freundinnen ich habe, das, was ich da tue, können die nur sehr am Rande beurteilen.
Ja, das ist so ein Thema. Also das.
Und da bin ich trotzdem irgendwie alleine. Und also das hat schon sehr, sehr geholfen. Und den Zuspruch, den wir da dann doch ja gelegentlich bekommen, sei es, dass wir mal ein Feedback bekommen oder man trifft jemand auf einer Messe oder man kontaktiert oder wir kontaktieren irgendeinen Autor, eine Autorin, die wir gerne mal einladen wollen und die ich für den großen Star halte, total erfolgreich und die dann sagt, dass sie totaler Fan unseres Podcasts ist.
Ja.
Ist ja auch schon öfter vorgekommen. Mhm. Und so, das sind dann Dinge, wo ich die dann schon sehr gut tun und die das Ganze stützen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gab es denn innerhalb des Podcasts irgendwie einen Auslöser für dich, dass du gesagt hast, ich gehe es jetzt nochmal ganz anders an? War das ein Gespräch mit einem Gast oder wie kam es überhaupt zu diesem Wandel?
Naja, gut, das ist jetzt eine Vernunftentscheidung, ne? Sozusagen. Ich muss etwas tun, um auf Dauer ein Zubrot, finanzielles Zubrot zu erwirtschaften. Ich habe nur begrenzt Zeit. Na, welche Möglichkeiten habe ich?
Hm.
Und dann musst du ja schon sagen, dass natürlich das Schreiben und Podcast und was dazugehört natürlich auch Zeit in Beschlag nimmt.
Hm.
Und da muss ich dann einfach abwägen, will ich das sein lassen oder auf noch kleinere Flamme irgendwie laufen lassen? Und das ist mir dann unendlich schwer gefallen.
Mhm.
Weil ich dann auch dachte, das kann doch nicht sein, du rödelst so lange rum und du hast ja nun nachweislich Erfolge zu verzeichnen. Du hast ja ein bisschen was erreicht, auch wenn es sich für möglich in Finanzen nicht so darstellt. Aber so meine Buchstartbach die nächste Woche ist wahrscheinlich schon wieder ausverkauft.
Na.
Und solche Sachen. Und wie ich gerade erzählt habe, fremde Menschen sprechen mich an. Das ist ja ein Zeichen, dass da was ist, was ja auch Sinn macht. Und ich glaube, den letzten Kick hat die Nominierung für den Buchpreis gegeben.
Mhm.
Weil das war wirklich zum ersten Mal, dass ich da das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht nur, weil ich irgendwie die Leute erfolgreich täusche, sage ich mal, sondern da haben mehrere fundierte Jurys drauf geguckt und mein Buch für gut empfunden.
Ja, ja.
Und das hat mir schon sehr, sehr viel gegeben.
Okay, okay.
Das war, glaube ich, der letzte Kick dafür zu sagen, nee, das kann nicht sein, du kannst das jetzt nicht einfach klein fahren. Nimm das auf und mach's einfach richtig und dann guckst du.
Ja, ja. Ich denke gerade so drüber nach oder versuche mich da so reinzuversetzen, die Vorstellung einfach zu sagen, so, ich höre jetzt vielleicht auf. Und ich meine, ich habe in meinem Leben immer mal wieder Sachen gemacht, die ich sehr intensiv betrieben habe. Ich war jahrelang sehr, sehr aktiv im Geocaching. Also da waren wir teilweise jeden Tag unterwegs, in kreuz und quer durch Deutschland gefahren zu besonderen Touren oder so. Und irgendwann hat man es nicht mehr gemacht. Und das ist nicht das Gleiche wie das mit den Büchern. Und ich glaube, der Punkt ist der, dass das Schreiben oder auch das, die Lesungen und dieses ganze Autorinsein, dass das wirklich für mich ein sehr, sehr starker Identitätsfaktor ist. Also das ist nicht was, was ich tue, das bin ich.
Gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne die Geschichte mit der Schreibmaschine auf deiner Webseite. Das wird dazu passen. Ich glaube einfach, dass das auch ja ein sehr komplexes Feld ist. Es werden ja viele, viele Bedürfnisse damit gespielt. Es wird einmal, als man kann sich kreativ ja austoben, indem man Geschichten erfindet. Man hat aber gleichzeitig Kommunikation mit Menschen, man kriegt im besten Fall Bewunderung, man kann auf Bühnen damit gehen, man kommt ins Gespräch mit Leuten, also viele, viele Bedürfnisse.
Man gehört endlich mal irgendwo dazu.
Ja, das auch. Ne? Also es werden sehr, sehr viele Bedürfnisse damit erfüllt. Und das ist sicherlich sehr viel komplexer als jetzt ein einzelnes Hobby, jetzt wie Geocaching oder Brieftauben züchten oder so. Das macht es auch, wobei jetzt, ne, jetzt kommt mir so ein provokanter Vera. Ich meine, du hast beim letzten Buch hast irgendwie 3 Jahre dran geschrieben. Da, gut, du warst da in der Zeit im Vorstand des Self-Publisher-Verbands, was wahrscheinlich sehr vieles.
Das ist auch nicht korrekt. Also die Zeitspanne wird ja in deiner Wahrnehmung auch immer größer. Ich habe im Oktober 2023 angefangen zu schreiben, wollte eigentlich im Frühjahr 2024 veröffentlichen. Dann durch Todesfall habe ich pausiert und habe im Herbst wieder angefangen. Also bis dahin hatten wir ein halbes Jahr schreiben. Und dann habe ich im Herbst 2024 wieder angefangen und im Sommer 2025 veröffentlicht. Also das war ein Jahr und ein Viertel.
Na gut.
Müssen wir mal ein bisschen realistischer einordnen.
Na gut, aber wir haben jetzt 6 Jahre und 2 Monate Podcast. Wie viele Bücher hast du in der Zeit veröffentlicht?
3. Ich weiß, dass das nicht viel ist und dass da vielleicht sogar Leute sind, die das belächeln. Ich sehe jetzt aber nicht ganz, inwiefern das der Aussage widerspricht, dass für mich Autorin sein eine Identität ist, weil es gibt Menschen, die schreiben 5 Jahre an einem Buch und die sind Buchpreisträger und sitzen in Fernsehshows. Also ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit, in der man schreibt, da eine Aussage ist. Natürlich ist es im Self-Publishing in der Regel eine Aussage darüber, wie erfolgreich man auf monetärer Basis ist. Aber das hat jetzt für mich nichts mit einer Identitätswahrnehmung zu tun.
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, ich ziehe meine Äußerung zurück. Nein, zumal während ich das ausmache, mir ja auch klar wurde, ich meine, du warst ja als Vorsitzender im Self-Publisher-Verband so tief da drin mit allem Möglichen. Natürlich war da Buchbubble mit allem, was dazugehört, ein ständiger Teil deines Lebens. Mhm. Und es ist was anderes, wenn jemand so mal jeden zweiten Sonntag mal ein paar Stunden schreibt. Ja,
das kommt dir doch dazu. Also als wir angefangen haben, da war ich gerade ich glaube, 2 Monate oder so nebenberuflich als Lektorin selbstständig und jetzt inzwischen vollberuflich Lektorat, macht die AutorInnen-Lounge, jetzt neu die Lounge Edition und alles Mögliche, was sonst noch in der Buchbubble stattfinden kann. Also das ist ja bei mir tatsächlich jetzt 24/7 und das bestärkt das natürlich.
Ja, ja, klar. Das ist ganz was anderes. Ja, ja, alles gut. Ich, wie gesagt, war Blödsinn. Hast du noch einen Schnipsel oder war es das?
Einen habe ich noch, ja.
So, und ich weiß auch nicht, ob ich das so könnte, weil erfolgreich Buch schreiben heißt, du musst liefern. Also wenn du das erzählst, dann musst du ja eine Taktzahl reinhalten. Ne? Ich meine, 4 Bücher im Jahr ist ein Minimum. Und so, wenn du als Verlagsautorin, dann hast du da die Vorgaben und solche Sachen. Dann ist da Druck drin.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht.
Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Thema beruflich schreiben und der Druck.
Ja.
Wie siehst du diese Aussage von Ende 2019 heute?
Ja, die ist so. Da ist ja nichts. Wir haben ja jetzt mit Anfang des Jahres mit der Folge von Danny mit Danny, da war ja auch ganz klar in diese Richtung. Und also wir haben ja da sehr viele Gäste gehabt, wo das ganz klar rauskam, ne? Und nein, das ist so. Also das ist jetzt meine Einstellung dazu, hat sich zwangsweise geändert.
Ja, also der Schnipsel fing ja an mit, ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Ja, das weiß ich auch jetzt noch nicht. Das wird sich auch Ende des Jahres zeigen, ob ich das kann. Was ich, das muss ich jetzt sagen, was ich so nicht erwartet habe, dass ich dadurch, dass ich jetzt von vornherein weiß, ich bleibe dran, es gibt keine 3 Monate Pause, bis ich wieder über ein anderes Projekt nachdenke oder sowas, dass ich schon in einen Automatismus komme, den ich vorher so nicht vermutet habe. Und es ist manchmal auch schwierig. Es ist so, gerade jetzt, ich bin so in der Schlussphase von Frau Appeldorn, die Rote Diva, und gleichzeitig so kurz vor der Veröffentlichung von Tote Vettern erben nicht und habe ständig so die diversen Geschichten, die manchmal auch ein bisschen durcheinander gehen, dass ich schon, wenn ich auf so eine Buchseite jetzt wie heute, wo ich dann Text in die Buchseite getippt habe, mich dabei erwische, dass ich völlig die falsche Geschichte reintippe oder in solche Sachen. Dass ich auch mich noch sehr viel straffer organisieren muss und da ist noch ein bisschen aufzuholen und also das ist schon auch eine Herausforderung. Und jetzt muss man ja fairerweise sagen, das kann ich auch nur, weil einfach leider Gottes ja so mein Hauptberuf alles was weniger wird. Wenn der mich jetzt noch in der Zeit, in der so beanspruchen würde, wie er das vor 6 Jahren getan hat, dann wäre das nicht möglich.
Ja.
Also die Aussage stimmt, das ist klar. Momentan fühlt es sich tatsächlich relativ gut an, dass ich das tue. Allein so aus dem Bewusstsein raus, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, im Büro zu sitzen und halt zu schreiben oder irgendwas dafür zu tun. Vor 6 Jahren hätte ich dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dann dachte, ich vernachlässige meinen Beruf.
Das ist tatsächlich ein Punkt, an dem ich noch sehr am Struggeln bin. Gerade heute hatte ich das Ding, also ich habe erstmal mich an mein Manuskript gesetzt und geschrieben und war eigentlich auch sehr zufrieden damit. Und dann habe ich erstmal Rechner ausgemacht, um was zu essen. Und jetzt machen wir ja die Aufnahme und da ging mir so durch den Kopf, ja Mensch, jetzt ist schon so spät am Tag und du hast noch nichts gearbeitet. Und da ist mir das nochmal so gekommen, ja, also ist jetzt Schreiben dann doch nicht arbeiten und warum habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen deswegen? Ich weiß ja, dass ich nachher noch mich ans Lektorat setze und also da habe ich tatsächlich noch sehr viel Mühe mit, wer auch immer da in meinem Kopf Blödsinn macht.
Ja, das ist aber, das geht mir auch nicht anders. Ich habe mir angewöhnt in den letzten Wochen, mir dann immer zu sagen, was ich alles gemacht habe. Und gestern oder vorgestern zum Beispiel endlich wieder ein Buchbubble-Bulletin geschrieben, der rausgegangen ist im Übrigen, falls du noch nicht abonniert hast, hol das mal nach. Und das ist immer eine Menge Arbeit. Also ich sitze dann 3-4 Stunden da und gucke alle News durch und gucke, was kann ich thematisch zusammenpacken und mach dann einen Text raus, schick dir den und dann gibst du mir dein Feedback mit Fehlern und. Also da bin ich 5-6 Stunden dran. Und dass ich das dann gemacht habe und mir das auch so bewusst mache, das hast du jetzt gemacht, du hast jetzt wieder die Abonnenten glücklich gemacht, hoffe ich zumindest. Und so, das ist nicht einfach nur wischiwaschi, das ist Teil deines Jobs. Oder ich habe halt mich hingesetzt eine halbe Stunde und ein Video gemacht, um zu posten. Und habe mein Lagerregal aufgebaut und all diese Dinge, dass ich die jetzt so für mich einordne und mir sage, ja, das ist Teil deines Jobs, das hast du gemacht. Und vorhin, als ich jetzt hier, ich war heute auch im Büro, als ich nach Hause gekommen bin und bin um 16 Uhr gefahren, das ist jetzt relativ früh, ich war auch also um 9:30 im Büro, also es ist keine ellenlange Arbeitszeit, und mein Bürokollege lachte schon so, ach, hast du keine Lust mehr. So, weil der ist abhängig beschäftigt, der muss länger. Und dass ich mir dann auf dem Weg zum Auto schon gesagt habe, ich habe das und das alles geleistet heute. Ich habe Konsequenz gemacht. Ich habe mein Wortziel heute fast verdoppelt, das Doppelte erreicht. Und das sind ja, ist ja auch nichts, was man mal so eben tut. Ne? Ja. Gerade wo ich so am Ende bin und dann schon sehr genau ausbaldowern muss, wo kann ich jetzt noch irgendwelche Kicks reinmachen und dass mein ganzes logisches Spannungsgerüst noch passt und so. Das ist ja nichts, was man mal eben macht. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja wie ein Programm schreiben, wo du genau guckst, wie muss ich jetzt hier die Routine bauen, damit es da hinten funktioniert. Ne?
Ja, ja.
Und mir das so zu bewusst zu machen, das ist, das habe ich mir jetzt angewöhnt. Ja. Und das hilft mir dabei, dann auch mehr Verständnis für mich zu haben.
Ja, das Lustige ist, wenn ich dieselbe Zeit, die ich mit Schreiben heute verbracht habe, damit verbracht hätte, Posts für Insta zu machen oder an einem Lesungsflyer zu arbeiten oder sowas, da kriegt mein Gehirn das hin, zu sagen, ja, nee, das ist ja Arbeit, weil theoretisch ja da sofort eine Bestellung als Reaktion passieren könnte.
Mhm.
Während Schreiben dann, glaube ich, noch zu abstrakt ist, weil die Veröffentlichung zu weit weg ist noch und so. Also das ist wirklich ein Problem mit meinem Kopf einfach.
Aber es ist dein Kopf, dein Gehirn und das ist lernfähig. Die Neuronen können sich umbilden. Man muss das am Anfang bewusst machen. Wie hat es ein Sportler bei Olympia hat das gesagt, wenn er nach dem Sport in Depressionen verfallen ist.
Hm.
Und er hat gesagt, er hat gelernt, seinen Gedanken nicht mehr zu trauen.
Okay.
Und ja. Das ist es, glaube ich. Man muss manchmal so diese automatischen Gedanken hinterfragen und dann sich sagen, nee, das ist nicht das Richtige, das ist das Richtige. Hm. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann funktioniert das.
Ja, ja, das ist richtig. Was ich versuche manchmal ist auch die Situation zu nähern und mir vorzustellen, ich würde das über jemand anderes erfahren. Weil man ist ja mit anderen so viel gnädiger meist als mit sich selbst.
Das sowieso, ja. Hm. Ja, und die meisten, gerade wenn man jetzt so Bücher schreibt und so, die gucken einen mit großen Augen an und denken, wow, das machst du alles und so. Wo ich manchmal auch zucke, naja, so toll ist er nur auch wieder nicht, aber ja.
Mhm. Ja.
Also in der Richtung hat sich sicher geändert und ja, um dann nochmal das Fazit zu nehmen, da sind diese 6 Jahre Podcast sicherlich nicht unschuldig dran. Die haben sicherlich die Basis geschaffen, das ist absolut so. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das jetzt ja auch weiter. Wenn man so gezielt einen Weg geht, dann ist zumindest meine bisherige Erfahrung, dann öffnen sich irgendwelche Türchen, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat.
Durch Wahrnehmung einfach. Also ich habe gestern ein gutes Reel gesehen. Da hat die Sprecherin hat gesagt, ich zeig dir gleich einen Schreibtisch und da sind mehrere blaue Sachen drauf und ich möchte, dass du mir hinterher 3 nennen kannst. Und dann kam halt ein Bild von einem Schreibtisch und ich weiß noch, da war ein blaues Notizbuch, ein blauer Stift und weiß nicht mehr, was ich mir als 3. gemerkt habe. Es waren noch weitere blaue Sachen. Und dann wurde das ausgeblendet und hat sie gesagt, und jetzt nennen wir 1 der gelben Dinge.
Mhm.
Und ich habe wahrgenommen, dass das Bild komplett in blau und gelb gehalten war. Aber was gelb war, keine Ahnung, nicht den Hauch einer Idee. Und das war halt hier so ihre Herangehensweise, was selektive Wahrnehmung angeht. Wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, sei es, dass du erfolgreich bist oder dass du nicht erfolgreich bist, dass du dein Buch bewerben möchtest oder dass alles scheiße ist da draußen, das, worauf du dich konzentrierst, das nimmst du auch wahr. Und da siehst du dann auch Optionen und offene Türen. Und das habe ich gelernt in letzter Zeit und fand das auch gestern nochmal richtig gut. Und ja.
Ja, also das können wir, glaube ich, auch zu den Learnings der 6 Jahre und 2 Monate etwas packen. Ich habe durchgerechnet, man kann jetzt 12 Tage und 19 Stunden an einem Stück die 2 von der Talkstelle hören. Und wir haben ja schon Leute gehabt, die irgendwie bei 200 Folgen dann aufgeholt haben. Ne? Mal sehen, was noch kommt. Und muss ja jetzt auch wirklich sagen, dass so die Zuwächse bei den Downloadzahlen dann doch sehr erfreulich sind. Und auch wenn ich jetzt glaube, der letzte Peak waren irgendwelche Bots, aber dennoch ist auch so ein kontinuierliches Wachstum, was uns sehr freut. Nein, wir schauen einfach mal, wo es in Folge 600 dann ist.
Jawohl.
Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch, uns bei euch zu bedanken für die Treue, dass ihr uns über die lange Zeit hört und dann doch hier und da Feedback gibt. Und wir beides ja wieder Leipzig, da sehen wir vielleicht den oder die eine oder andere von euch und da freuen wir uns natürlich immer riesig. Und ja, und bleibt uns einfach für die nächsten 300 Folgen gebogen. Wir freuen uns drauf.
Jawohl. In diesem Sinne, bis nächste Woche.